Wie kraftvoll der Name Jesu ist. In seinem Namen treffen wir uns hier. Er ist der Mittelpunkt. Und ich freue mich, dass wir jetzt in Frieden und Freiheit an diesem Tag sein dürfen. Ich bin ja der normalerweise immer die Prediger anschreibt und auch mahnend mit dem Zeigefinger sie instruiert, 30 Minuten, länger dürft ihr nicht predigen. Jetzt habe ich die Chance, mal das zu erleben, wie das ist, wenn man so ein bisschen unter Zeitdruck steht, wie es einem da geht. Wie wenn man immer nur, wie gesagt, mahnend das so einfordert. Ich habe 5 Minuten länger, ich gucke gerade auf die Uhr, ich glaube, es ist 5 vor. Ja, es ist vielleicht etwas befremdlich, wenn Bettina und ich jetzt hier gleichzeitig Moderation und Predigt machen. Es ist auch nichts abgesprochen, aber meine Frage wäre nämlich auch gewesen, Bettina, wer hat von euch wirklich zuletzt mal so einen richtigen Brief geschrieben? Also nicht eine WhatsApp oder Short Message, sondern einen Brief geschrieben. Eine Karte ist auch schon was, jawohl. Ja, Anne? Hast auch, also so richtig mit Brief, mit Briefmarke, mit Kuvert zum Postamt laufen oder zum Briefkasten laufen, heute schon fast befremdlich. Ute, du hast auch gesagt, das ist ein Brief. Ja, das sind Dinge, die sind heute für die jüngere Generation ja sowieso etwas Unvorstellbares. Was sind das für gelbe Kästen da? Was braucht man die Briefkästen? Briefe schreiben, so einen richtigen Brief zu schreiben. Das waren noch Zeiten, ja. Als man zum Postamt gehen musste, Briefmarken holen und so weiter und so fort. Ist schon lange her. Ich habe hier auch einen Brief. Der ist adressiert an Uli Schneider nach Lahr von 4.7.1978. Und da gibt es ja auch immer vorne oder hinten einen Adressaten, also ein Anschreiben und ein Adressat. Da steht Tina Ohm aus Weil am Rhein 5. Kennt jemand Tina Ohm? Ja, ein uralter Brief, könnte man jetzt schon sagen. Gut aufbewahrt auf dem Speicher. Gelegentlich, wenn ich oben zu tun habe und was wechsle, dann hole ich mal den einen oder anderen raus und lese ihn drin. Das ist ein Brief, der letzten Endes ja nur an mich geschrieben ist, an niemand anders. Und ich denke, es ist ein Brief, der auch schon sehr lange ist und alt ist und doch, wie gesagt, nur etwas sehr, sehr Persönliches. So, wir, die Ältesten, wollen starten mit einer Reihe des Philipperbriefs. Ihr wisst vielleicht, dass in der Bibel, besonders im Neuen Testament, ja neben den 4 Evangelien auch Briefe zu finden sind. 21 Briefe und 13 davon hat der Apostel Paulus geschrieben an Gemeinden und an einzelne Personen. Und einer davon war ein Brief an die Gemeinde von Philippi. Und wie gesagt, die möchten wir in den nächsten Wochen als Älteste gemeinsam näher mit euch betrachten, auslegen und schauen, was hat diese Botschaft geschrieben vor gut 2000 Jahren an eine Gemeinde? Was hat die mit uns zu tun, also uns als Gemeinde und vielleicht auch an dich und mich ganz persönlich? Und heute möchte ich einfach so ein bisschen einleitende Gedanken uns vermitteln, uns nahebringen über diesen Brief, nämlich auch mit den wichtigen Fragen: Wer war der Verfasser? Das wissen wir natürlich schon aus dem, was ich gesagt habe. Dann ist es auch ganz interessant zu wissen, wann und wo wurde dieser Brief verfasst? Wer war der Empfänger? Wer war der Adressat? Und ganz wichtig natürlich für uns auch, welchen Zweck, welchen Inhalt hat zunächst dieser Brief zunächst einmal verfolgt? Warum ging es hier? Und im zweiten Teil möchte ich da noch auf den ersten, auf den Eingangsvers, ein paar Gedanken weitergeben. Wir lesen beim Verfasser, dass das Paulus war. Es ist ganz interessant, wenn man eine alte Übersetzung nimmt, eine ältere oder die Elberfelder oder die Luther, da steht etwas anderes, also ein bisschen anders hier in der moderneren Übersetzung steht, diesen Brief haben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle, die in Philippi sind und die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und an die Diakone geschrieben oder schreiben. In der ursprünglichen Übersetzung steht da Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Das hört sich schon ein bisschen anders an. Im Urtext, im Griechischen, wird hier von Sklaven oder von Knechten gesprochen. In der damaligen Form war das üblich, dass die Schreibform so ein bisschen vorgegeben war. Das war so im Griechischen, dass man nicht erst geschrieben hat wie heute, sehr geehrte Damen und Herren, sondern da war zunächst derjenige, der den Brief verfasst und geschrieben hat, der hat sich sozusagen erkennen gegeben. Hier steht ganz einfach und schlicht Paulus und Timotheus natürlich, aber zunächst mal Paulus. Ohne Nachnamen, ohne Titel, ohne Anschrift, ohne Mailadresse, einfach nur Paulus. Gleichzeitig wird der Timotheus auch erwähnt und ich glaube, hier stellt sich der Paulus auch ein bisschen neben seinen Ziehsohn und Begleiter. Er will nicht der große Mann sein, dessen seine Gedanken zu diesem Brief jetzt die Gemeinde bewundern sollen, denn Timotheus war auch den Philippern gut bekannt. Ein treuer geistlicher Sohn in Christus. Vielleicht hat er mit ihm diesen Brief durchgesprochen, als er ihn verfasst hat und mit ihm vielleicht auch mitverantwortet wird. Paulus, über Paulus kann man sicher sehr viel reden. Das soll nicht jetzt überwiegend der Gegenstand dieser Gedanken sein. Es war ein absolut außergewöhnlicher Mensch. Wenn man seine Vita, seine Lebensgeschichte kennt, kann man nur staunen. Ich möchte da ein kleines bisschen drauf eingehen. Man weiß, dass Paulus früher Saul oder Schaul geheißen hat und so ungefähr 15 vor Christus in Tarsus in der heutigen Türkei geboren wurde. Und Paulus oder Saulus damals war ein waschechter Jude. Er konnte sogar nachweisen, dass er aus dem Stamm von Benjamin herstammt und ein Sohn von frommen jüdischen Eltern war. Also etwas Normales zu der damaligen Zeit. Außergewöhnlich war, dass dieser Paulus und seine Eltern ein römisches Bürgerrecht hatten. Das musste man sich schwer erarbeiten oder kaufen. So einfach ging das nicht. Aber man hatte natürlich in der damaligen Welt, in der damalig griechisch-römischen Welt, sehr viele Privilegien und Vorteile, wenn man dieses römische Bürgerrecht hat. Wir wissen auch von diesem Paulus oder Schaul damals noch, dass er einen Beruf erlernt hat, eine Ausbildung machte als Zeltteppichweber und dann auch später in das Amt eines Pharisäers eingeführt werden. Also ein Theologe zunächst im Laienstand. Er war geistlich interessiert und er hatte die Chance, auch Schriftlehre, Tora insbesondere, ein Stück weit professionell zu machen. Er hat eine Ausbildung besucht, das weiß man aus Schriften, eine Rabbinerschule und war wohl auch einer der Schüler des damals bekanntesten Theologen, jüdischen Theologen und Gelehrten, das war der Gamaliel. Und wichtig ist auch, dass er bereits in der Frühe, als er jung war, der Paulus, eine gute Szene, einen guten Kontakt hatte mit der Führungsschicht, der damaligen Führungsebene in Jerusalem. Er hatte Ansehen und hielt sich gerne in diesen Kreisen auch auf. Und wir spüren und hören auch aus der Apostelgeschichte, aber auch aus anderen außerbiblischen Geschichten, dass Paulus ein zuletzt hartnäckiger, aktiver Christenverfolger der ersten Generation war. Das kann man etwas tiefergehend auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Wir kennen die Geschichte nur ganz kurz reflektiert. Als er auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus war, hatte er eine Christuserscheinung, so darf man das, glaube ich, sagen. Er erlebte eine Hinwendung, eine Bekehrung mit dieser Szene, als er vom Pferd fiel, nicht mehr sehen konnte und spontan fragt, wer bist du? Und Jesus ihm sagt, ich bin der, den du verfolgst. Und das hatte eine Kehrtwende, eine Zäsur in seinem Leben gemacht, um Paulus. Er ging dann nach Damaskus und dann weiß man, dass er einige Jahre sozusagen von der Bildfläche verschwand. Der war irgendwie untergegangen, war dann auch bei den Christen, bei den Brüdern und Schwestern in Damaskus, ging dann auch wieder zurück nach Jerusalem. Und es gibt einige Jahre, da hört man nichts mehr von Paulus, der sich dann Paulus nannte. Und dann plötzlich bekam er offensichtlich diesen Ruf als erster Evangelist und Missionar außerhalb des jüdischen Landes zu sein. Also viele Jahre, geschätzt 15.000 Kilometer unterwegs. Ich meine, das muss man sich vorstellen, 15.000 Kilometer ist für heutige Zeit, das schaffen Autofahrer in einem Jahr oder Motorradfahrer 7.000, 8.000 Kilometer, 15.000 in einigen Jahren, überwiegend zu Fuß, auf dem Schiff, auf dem Esel, auf dem Kamel. Das war mit Sicherheit eine heftige Strapaze. Soweit mal zu diesem Menschen Paulus. Gibt ganz tolle Biografien und es ist es wert, sich mit ihm als Person wirklich auch mal auseinanderzusetzen. Dieser Paulus ist dann in Philippi angekommen. Man weiß, dass er dort zwei- oder dreimal war, aber er schreibt diesen Brief dann etwas später, das war so um 60 nach Christus, also wenn wir mal so überlegen, 30, 35 nach Christus, das war die Zeit um Jesu, sein Auftreten, sein Leiden und Sterben. Und im Jahr 60, 61 sind sich die Historiker ziemlich einig, hat Paulus diesen Brief an eine Gemeinde geschrieben. Er saß, so heißt es offiziell, im Gefängnis. Manche meinen, es könnte auch eine Art Hausarrest gewesen sein, unter Beobachtung oder unter Bewachung. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, der sitzt jetzt da in seinem Zimmer, in seinem Raum, in seiner Wohnung oder was das auch immer war und denkt, ja, es ist Zeit, ich muss diesen Philippern einen Brief schreiben. Und man muss sich das einfach so vorstellen, er hatte einen Gedankengang und fängt an zu schreiben an die Gemeinde. Und wenn man sich mal überlegt, dieser Brief ist dann auch angekommen, ich mache mal einen Schritt nach vorne, er ist angekommen, er wurde gelesen und was hat man mit diesem Brief gemacht? Man hat diesen Brief dann nicht irgendwann mal in den Papierkorb geworfen oder verbrannt oder sonst was, sondern dieser Brief ist weitergegeben worden. Er ist vielleicht auch kopiert worden, immer weitergegeben worden. Und ich finde, das zeigt die Genialität Gottes, wie er Kommunikation zu einer Zeit geführt hat, dass es heißt, der Name Jesu, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und hier drückt sich das ein Stück weit auch bei diesem Philipperbrief aus. Das sind nicht einfach ein paar Gedanken, ein paar Worte an eine Gemeinde, sondern da spiegelt sich die Universalität des Wortes Gottes aus. Und natürlich dann auch in der Frage, hier hat Paulus eine Situation beschrieben, er hat Wünsche gehabt, er hat Anregungen gehabt für diese Gemeinde. Und wir sollten und müssen uns dann wirklich auch fragen, was hat das denn mit mir zu tun? Was hat das mit unserer Gemeinde zu tun? Das einfach mal erst kurz zu Ort und Zeit der Verfassung. Ein kleiner Blick auf eine Karte, dass man auch mal ein bisschen die Wege und Strecken sieht. Auch hier jetzt nicht tiefer eingehend, man sieht dort Tarsus, also heutige Türkei, wo der Saulus, der Paulus geboren war, beziehungsweise herstammt, wie er sich dann nach Jerusalem begeben hat, dort gelebt hat, seine Ausbildung gemacht hat als Pharisäer und wie er dann unterwegs war. Die vielen Reisen brauchen wir jetzt nicht näher zu betrachten, aber wir sehen da oben diese Gemeinde von Philippi. Philippi, das war eine Hauptstadt von damals, diesem Gebiet, das hieß Mazedonien und das liegt heute in Griechenland. Das ist heute in Griechenland. benannt nach einem König, der hieß Philippus. Das war der Vater von Alexander dem Großen, also dieser großen historischen Person. Und Philippi war so an der Wegstrecke Richtung Athen, aber auch eine Möglichkeit, logistisch nach Rom zu kommen. Eine sehr günstig, verkehrstechnisch günstige Lage, hatte Gold- und Silberminen. Es war eine aufblühende Stadt. Und nach Einverleibung in das Weltreich, würde man sagen, annektiert worden, war dort eine große Militärkolonie entstanden mit einem römischen Verwaltungsrecht. Und dort hat Paulus, das können wir im Korintherbrief beziehungsweise in der Apostelgeschichte nachlesen, die erste christliche Gemeinde gegründet mit einer Christin mit Namen Lydia. Paulus war dann so im Jahr 58, 57 durch eine besondere Weisung nach Philippi gekommen und damit, wie gesagt, erstmals in Europa. Es ergaben sich dann im Rahmen dieser Missionstätigkeiten, er hat richtig evangelisiert, dann auch mit den Menschen, die dort waren und sich interessiert haben, und dann hat das einigen Herren der Stadtverwaltung nicht gefallen. Nach Absprache mit der römischen Besatzungsmacht hat man Paulus ja damals ins Gefängnis geworfen. Und wir kennen auch die Geschichte dieser außergewöhnlichen Befreiung aus dem Knast durch einen Engel. Ja, wie er da rausgeführt worden, wie sich die Ketten plötzlich losgelöst haben und dann sich der Gefängnischef dort bekehrt hat mit seiner Familie. Und Paulus und Silas sind dann weitergezogen und ließen eine junge Gemeinde zurück. Paulus war dann wohl zwei oder dreimal noch auf jeden Fall in Philippi. Jetzt wollen wir ein bisschen vertiefen, natürlich gucken, was war denn eigentlich der Anlass dieses Briefes? Warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Zunächst einmal ist es ein Dankesbrief. Dieser Brief spiegelt großen und aufrichtigen Dank von Paulus wider. Es ist eine Art Bestätigungsbrief. Das Geld ist angekommen. So könnte man das auch sagen. Es war nämlich so, dass der Paulus bei Abfassung ja im Gefängnis war oder im Hausarrest, hatte wiederholt von der Gemeinde aus Philippi Geld erhalten. Und damals gab es halt keine Bankinstitute, keine Auslandstransaktionen, und es war ein sehr, sehr beschwerlicher Weg, Post und Geld dann auf dem Land oder auf dem Flussweg an andere Menschen weiterzugeben. Und von dieser Gemeinde wurde ein junger Mann namens Epaphroditus beauftragt, sich als Post- und Geldbote auf diesen wochen- und monatelangen Weg aufzumachen. Ich könnte mir vorstellen, das muss ein sehr gefährlicher Job gewesen sein. Also da mit einer Brieftasche, mit Geld unterwegs zu sein, viele Kilometer wochenlang unterwegs, das muss nicht ganz ohne gewesen sein. Und in Rom angekommen hat Paulus dann gehört, wie es der Gemeinde geht, dass sie Fortschritte macht, dass sie andere Menschen bewegt, sich dem Evangelium zu stellen. Er war hoch erfreut darüber, dass es die Gemeinde, dass es der Gemeinde so gut geht. Und dann ist dieser Epaphroditus, der ist nicht gleich am nächsten Tag wieder zurückgereist, sondern der wurde da todkrank. Das steht da so in diesem Brief drin. Der ist todkrank geworden, seine Rückkehr hat sich verzögert. Und das hat die Gemeinde dann beunruhigt. Was ist los mit unserem Freund, unserem Bruder? Warum kommt er nicht zurück? Mussten dann einige Monate wahrscheinlich warten, und Paulus nimmt den Anlass, diesen Brief zu schreiben und den Epaphroditus mit diesem Brief zurückzuschicken an die Gemeinde. Das war zunächst mal äußerlich gesehen so der Rahmen, warum schreibt Paulus diesen Brief. Einen Dankesbrief zu schreiben, dass er das Geld bekommen hat, dass die Gemeinde sich für ihn interessiert, dass sie für ihn beten, aber auch die Situation mit dem Epaphroditus. Es ist ein zweites, es ist ein Situationsbericht. Wie fühlt sich, wie geht es persönlich dem Paulus im Gefängnis? Er schreibt darüber, und ich will da jetzt auch nicht zu viele Worte verlieren, weil das werden wir dann an den entsprechenden Bibelstellen näher betrachten. Aber wir erfahren auch einiges über seine Persönlichkeit. nämlich seine Freude darüber, wie es eben in dieser Gemeinde läuft. Sein Gebetsleben, wie intensiv er betet für andere Menschen, für Gemeinden, wie wichtig ihm das ist, gerade in der Anfangs-, in der Gründungszeit einer Gemeinde, dass Paulus dem Herrn Jesus, dem Herrn der Gemeinde, in den Ohren liegt und für diese Gemeinden, auch für Philippi, betet. Und dann spürt man auch, das werden wir auch noch lesen und hören, wie er einen großen Wunsch hat. Er wird am liebsten Schluss machen hier, Ende, Ende Gelände. Ich würde am liebsten beim Herrn sein, ich möchte am liebsten weg. Ich glaube, im Himmel ist, es gibt keine Möglichkeit, oder wie sagt man, keine Sicht der Dinge, wie es herrlich sein muss im Himmel. Und ich würde, wie gesagt, am liebsten schon heute mich verabschieden. Das kommt so beim Paulus durch. Und doch spürt man immer wieder, wie er sagt, nee, wenn Gottes Wille es ist, dass ich hier noch bin, dass ich hier noch einen Dienst tue, dann sei es so. Das kommt hier auch sehr deutlich in diesem Brief zum Ausdruck. Er hat Sehnsucht nach der Gemeinde, nach den Menschen. Er freut sich, wenn er die Menschen wieder sehen würde. Habe ich mir auch gedacht, so ganz klein eingeworfen, wie das ist jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn man sich teilweise wochenlang nicht sieht oder manche vielleicht im Urlaub oder sonst verhindert sind und man hört nur so ein bisschen voneinander, wie es schön ist, wenn man nicht nur über die modernen Medien Kontakte hat, sondern miteinander sich, wie sagt man bei uns bei der Polizei, Gesichtskontrolle. Es ist einfach was Herrliches, wenn man auch in die Augen gucken kann und Mimik und Gestik spüren darf von Brüdern und Schwestern. Und der dritte Punkt noch ist ein Freuden- und Motivationsbrief. Das spürt man beim Lesen so ausdrücklich. 14 Mal kommt nämlich das Wort Freude vor. Nicht einfach so schöngeistig und, wie sagt man, so ein bisschen weltfremd dahergerufen, so ein bisschen Prosa, dass man das so nett in einen Brief schreibt. Das spürt man, wenn man diesen Brief liest, wie Paulus die Freude bewegt. Trotz realer Option eines zu erwartenden Todesurteiles, auch das stand, dieses Damoklesschwert stand bei Paulus permanent über seinem Haupt, sage ich jetzt mal, dieses Wissen, es könnte auch am nächsten Tag so sein, dass da zwei Soldaten reinkommen und ihn abholen. Die Freude, Paulus ist bewegt von einer Freude, die diese Welt so nicht geben kann. Und in dieser Art ist er in der Lage, zu trösten, zu ermutigen, zu motivieren und diese Freude und diesen Frieden in diesem Brief anderen Brüdern und Schwestern weiterzusagen. Der Brief von Paulus an die Gemeinde von Philippi, vor 2000 Jahren geschrieben, zeitlos, persönlich und universell. Und er gibt Impulse zur Nachfolge. Und im Mittelpunkt steht die Frage, warum hat ein Christenmensch eigentlich so permanent Grund zur Freude? Warum? Unabhängig auch von seiner Lebenssituation. Paulus spiegelt das im besten Beispiel vor. Im Gefängnis eingesperrt und nicht wissen, was auf ihn zukommt. Spürt man diese Freude in diesem Brief wirklich auch heute noch, wenn man sie liest? Nachzulesen im Philipperbrief oder zu warten, bis die nächste Predigt dann ansteht. Das waren jetzt so ein paar Basisinformationen, damit wir einfach auch in den nächsten Wochen, wenn wir miteinander den Philipperbrief betrachten, ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ich möchte noch einen zweiten Teil mit uns betrachten, nämlich von den Heiligen, von den Knechten oder Sklaven und von Freiheit. So heißt es ja auch, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. So beginnt dieser Brief. Jetzt könnte man fragen, Paulus, ein Sklave, ein Knecht? Mit so einer Definition wären wir relativ schnell fertig. Wir kennen diese Worte eigentlich so nicht mehr, Sklaven und Knechte. Ein Sklave, würde ich sagen, ist ein unfreier Mensch. Er ist ein Abhängiger und steht mit seinem Leben und mit seiner Kraft völlig rechtlos einem anderen Menschen zur Verfügung. Und dieser Paulus, ist das jetzt ein Widerspruch mit dem, was in seinem Brief da vorkommt? Oft betont Paulus doch die Freiheit. Die Freiheit, gerade in Christus, da steht in einem Beispiel im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Steht fest, aber lasst euch nicht durch das Joch der Sklaverei belasten. Und eine Antwort und eine Begründung finden wir, Er schreibt dann im Korintherbrief, denn obwohl ich gegenüber allen frei bin, sagt Paulus, obwohl ich gegenüber allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, zum Knecht gemacht. Und warum? Jetzt kommt seine Motivation, damit ich so viele wie möglich gewinne. Also diese Form der Freiheit, sich selbst zu erniedrigen, runterzugehen, sagen, meine Freiheit ist da, die habe ich in Jesus Christus. Aber ich habe die Freiheit, mich unterzuordnen. Warum? Weil ich Menschen gewinnen möchte. Er sagt, den Juden bin ich ein Juden, denen, die unter Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, und den Schwachen ein Schwacher. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das ist seine Lebensmotivation geworden. Nämlich Christus, seinem Herrn zu dienen, sein Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen, von ihm auch abhängig zu sein. Und das merkt man in dem Leben von Jesus, wie er abhängig wurde von Menschen, letzten Endes von Christus, wie sie ihn tragen, ihm helfen und wie er sich von ihnen führen ließ. Und ich glaube, Paulus hat nicht mehr und nicht weniger das imitiert, ich sage das mal so, imitiert, was er von Jesus Christus gehört und gelernt hat. Nämlich das, was Jesus, und da greife ich jetzt auch noch ein bisschen vor vom Philipperbrief, nämlich das, was er im Philipperbrief auch geschrieben hat. Ich möchte das nur kurz jetzt anreißen. Er sagt nämlich, habt eine Gesinnung in euch, habt eine innere Einstellung in euch, wie sie auch in Jesus Christus gewesen ist. Das ist dieses Nachahmen, wie sie auch in Jesus Christus war. Und dann kommt dieser Hymnus mit diesen gewaltigen Worten, wo es heißt, obwohl er in göttlicher Gestalt war, Jesus Christus, hielt er nicht mit Gewalt fest, Gott gleich zu sein. Nein, er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und Paulus hat das in seiner Tiefe begriffen, als Nachfolger Jesu. Dieser Jesus, dem ich mich unterstelle, der hat ja nichts anderes mir selbst vorgelebt. Der war ja nichts anderes. Er hat sich selbst erniedrigt. Ich finde das ganz wichtig. Er hat in Freiheit, in seiner Freiheit als Gott entschieden, ich erniedrige mich selbst und werde ein Knecht der Menschen. Ich ordne mich unter. Ich versuche, Menschen auf diesen Weg des Heils zu bringen. Jesus Christus, ein Knecht Gottes, ja, das kann man auch, dieser Knecht Gottes kann man auch in der Tiefe in Jesaja 53 nachlesen. Ich glaube, viele von uns kennen diese Geschichte vom Gottesknecht. Also was Paulus sich hier als eine Art Titel oder Berufung aneignet, Knecht und Sklave zu sein, ist für den Paulus eine Ehrenbezeichnung. Deswegen schreibt er das fast in jedem Brief, wenn er anfängt, Paulus, Knecht oder Sklave Jesu Christi. Ich glaube, das schreibt er nicht einfach so, sondern das ist seine tiefe Überzeugung. Puh, dann kommt natürlich, oder ist bei mir so die Frage gekommen, würde ich das so frei und unumwunden auch von mir behaupten? Ein Mitarbeiter ist man schon gerne. Mitarbeiter im Reich Gottes, das hört sich heute so eher modern an. So sagen es auch die modernen Übersetzungen übrigens. Ja, aber ein Sklave, ein völlig Abhängender sein von Jesus Christus. Ich denke, diese Frage zutiefst auch mal für sich selbst zu beantworten. Bin ich bereit, es zu machen? Also eines ist klar, Jesus hat es uns vorgelebt. Er war ein Stück weit Knecht und hat sich untergeordnet wegen mir. Welche Freiheit habe ich, mich ihn zu imitieren oder ihm diese Situation nachzuleben? Ich denke, wir dürfen, wenn wir uns demnächst auf den Philipperbrief näher eingehen, bei der Betrachtung noch tiefer in diese Absichten Gottes reinhören, auch in unser Leben. Was hat dieser Text, was hat dieser Brief mit uns als Gemeinde und mit uns ganz persönlich zu tun, wenn es um Weisungen, um Anordnungen, aber auch um die Freude geht? Diese Motivation, dass Paulus schreibt an diese Menschen und letzten Endes auch an uns, habt doch diese Gesinnung, Jesus nachzuahmen in eurem Leben. Ich habe wir sind immer noch bei Heiligen von Knechten und Sklaven und von Freiheit. Diese Frage noch nach der Heiligkeit. Was bedeutet das eigentlich, diese Heiligen? Die katholische Kirche hat sich da ja ein bisschen einfach gemacht. Sie sagt einfach Heilige, das sind Menschen, die hier auf dieser Welt mal wirklich Außergewöhnliches und Besonderes geleistet haben, dann nach ein paar hundert Jahren heilig oder selig gesprochen werden. Ich denke, in einer anderen Form kann man auch sagen, Heiliger wird man nicht, sondern Heiliger ist man. Das ist ein großer Unterschied. Ein Heiliger wird man nicht durch eine Berufung oder Bestimmung, sondern Heilige sind Menschen, die sich mit dem Heiligen auseinandersetzen. Und deswegen schreibt er an die Heiligen von Philippi. Und so unangenehm mir das ist, dass ich mich auch so bezeichnen darf, bin ich ein Heiliger? Naja, im Umgangssprachlichen sagt man ja so, das ist auch kein Heiliger. Naja, das ist natürlich so nicht gemeint. Aber im theologischen Kontext, im Zusammenhang, ist es tatsächlich so, dass Menschen, die sich mit Gott auseinandersetzen, wo Gott in ihnen lebt, der Heilige Geist in ihnen lebt, diese Bezeichnung, ein Heiliger zu sein, einfach zutrifft. Das zu akzeptieren, das fällt vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so leicht. Ich möchte zum Abschluss einen Theologen zu Wort kommen lassen. Der hat zu Freiheit und Gehorsam ein paar Sätze geschrieben. Und die möchte ich uns zum Abschluss mal zeigen, dass ihr es durchlest und es einfach mal auf euch wirken lasst. Ich persönlich wünsche mir das zutiefst, dass ich das noch viel mehr verstehe, dass Knechtsein oder Gott dienen tatsächlich herrschen ist. Und die Verwirklichung der Freiheit, das, was sich jeder Mensch zutiefst wünscht, unabhängig zu sein, sich nicht sagen zu lassen von Medien, von Menschen, von Politikern, von Gesetzen und Normen, sich von Christus etwas sagen lassen, ist zutiefst meine Bestimmung. Ist unsere Bestimmung. Das ist die wahre Freiheit und das Ziel unseres Lebens, so wie der Theologe das gesagt hat. Das wünsche ich mir. Wir haben vorhin vom Privileg gesungen, an diesem Tag zu sein. Es ist auch ein Privileg, ein Kind Gottes zu sein und ein Knecht Gottes. Und das zu verstehen und das zutiefst zu begreifen, das ist das Größte, was wir erlangen können. Zu verstehen, es ist ein Privileg, ein Knecht und ein Kind Gottes zu sein. Das beißt sich nicht, das widerspricht sich nicht, das ergänzt sich nur in den Augen Gottes. Amen.